Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn ich die beiden Namen Maria und Martha verrate, weiß jeder, was der Bibeltext ist, der heute vorgeschlagen wurde. Ich möchte ihn dennoch lesen. Lukas 10, ab Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Soweit Gottes Wort. Dieser Text hat ja eine ungewöhnlich große Wirkung hinterlassen. Also man kann nicht aufzählen, wie viele Martha-Häuser und Maria-Herbergen es gibt. Obwohl er nur bei Lukas vorkommt. Es ist also erstaunlich, was dieser Text bewegt hat. Also spricht er doch etwas an, das nicht nur für Frauen gilt, sondern auch für Männer. Das will ich mal vorweg sagen. Sonst knickt hier die Hälfte weg und sagt, ich komme heute in der Predigt nicht vor. Gilt also für beide Seiten. Nun kann man sich fragen, ja, worum geht es denn thematisch in einem Text, den man so gut kennt? Da gibt es ja verschiedenste Vorschläge. Also zum Beispiel, Arbeitswut trifft auf religiös motivierte Untätigkeit. Oder eine Frau löst sich aus ihrer traditionellen Rolle heraus. Oder zuhören statt zupacken, Bibelarbeit oder Peoplearbeit beim Kartoffelschälen. Also man kann vieles herausgreifen, es trifft alles nicht den Kern. Es ist nicht die Sache, um die es hier geht. Und wenn ich der Sache nachgehen will, dann muss ich mir zunächst mal den Textzusammenhang ansehen. Was steht, wie ist denn dieser Text eingebunden? Die meisten komischen Deutungen kommen immer dann zustande, wenn ich einen Text quasi herauslöse und isoliert betrachte. Unmittelbar vor Maria und Martha ist der barmherzige Samariter. Und diese ganze Begebenheit, die Jesus erzählt, ist ja sowas wie eine prophetische Erklärung einer Weisung der Tora, nämlich 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Darum geht's in diesem Text. Und da macht Jesus deutlich, dass dort niemand rauskommt aus dieser Verpflichtung. Es marschieren ja verschiedene Leute auf. Und ein Herzensgebet reichte hier eben nicht, sondern es ging darum, zuzupacken. Man kann also sagen, etwas vereinfacht, in der Person der Martha setzt sich die Samariterlinie fort. Die wird in Marthas Person aufgenommen. Jetzt gehe ich zu dem Text nach Maria und Martha. Und da stelle ich fest, hier wird das Vaterunser eingesetzt. Und das Vaterunser hat eine Reihenfolge. Und da geht es darum, dass letztlich 5. Mose 6, Vers 5 hinter diesem Gebet steht. Du sollst Gott lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Gemüt. Gott lieben. Und das drückt sich darin aus, dass die ersten Bitten mit Gott zu tun haben und seinem Anliegen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Erst danach kommt das tägliche Brot, also die Martha-Linie. Das heißt, unser Text ist ein Scharnier. zwischen zwei Wahrheiten, die voneinander geschieden sind und trotzdem zusammengehören. Und er hat deswegen eine wichtige Funktion. Vers 38b geht's los. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Martha war die Chefin im Hause. Also wir würden sagen, die hatte die Hosen an. Da war nicht von Lazarus, sie nahm ihn auf. Sie hatte dort zu sagen, wo es lang geht im Hause. Ich habe mal gehört, dass es also solche Vertreterinnen bis heute geben soll. Das heißt, was sie hier tut, ist Diakonie zunächst mal im besten aller Sinne. Jetzt muss ich versuchen zu verstehen, dass die Bibel ein orientalisches Buch ist, wo man bestimmte Eigenheiten nicht erklären muss, weil die jeder weiß. Nur wir wissen nicht alles. Also im orientalischen Grundempfinden wird eine Person dadurch geehrt und in ihrer Würde bestätigt, dass man sie reich bewirtet. Also ein Tisch muss brechend voll mit Essen sein. Nicht, weil die alle so hungrig kommen und 5 Tage gefastet haben, sondern weil der brechend volle Tisch etwas zu tun hat mit der Ehre und der Anerkennung der Person, die eingeladen ist. Wenn du da also ein paar Brezeln hinstellst und irgendwas vom Döner kommen lässt, dann ist das eher eine Niedrigkeitserklärung, so nach dem Motto, naja, du kannst kommen, aber hoffentlich haust du auch bald wieder ab. Hier, jetzt, ich will nur erklären, warum Martha Mühe hatte. Es ging ihr wirklich um Jesus. Sie hat alles gegeben, um ihm den Eindruck zu vermitteln, ich liebe dich, du bist für mich eine ganz wichtige, bedeutungsvolle Person. Deswegen hatte sie Mühe und Sorge. Und das wird im ganzen Text auch überhaupt nicht beschädigt. Das wird nicht zurückgenommen, so nach dem Motto, brauchen wir nicht, Bibelarbeit geht vor all dem anderen. Das steht überhaupt nicht da. Der Punkt ist drin. Der Aufwand zeigt die Wertschätzung. Ich habe ja das mal in sehr leidvoller Weise erfahren. Also in meiner Familie, das sind alles keine Fischesser. Jetzt wurde ich in einer orientalischen Familie eingeladen und die haben sich also wirklich ganz viel Mühe zu geben, mir zu zeigen, du bist uns sehr willkommen, aber da war nur Fisch auf dem Teller. Habe ich das Wort durchbeißen neu durchbuchstabiert. Ich musste jetzt essen. Also egal was es ist, ich musste essen, weil ich die Gastfreundschaft sonst erheblich verletzt hätte. Und da merkte ich, das sind die Zusammenhänge, die unausgesprochen hinter dem Verhalten stecken, die ganz wichtig zu sehen sind in diesem ganzen Text. Zweitens, jetzt komme ich auf einen etwas schwierigen Punkt zu sprechen. Ich hoffe, es gelingt mir, ihn gerecht darzustellen. Es gab ein innerschwesterliches Problem. Man muss sich ja die Frage stellen, wenn man den Text liest, warum Martha auf die Idee kam, die Autorität des Herrn in Stellung zu bringen, um ihre Schwester gefügig zu machen. Das muss man sich mal überlegen, warum sie das machte. Sie wollte ja, dass er sie in die Küche schickt. Da kann man sich ja denken, was vorher gelaufen ist. Da hat sie mehrmals gerufen und die hört nicht. Verstehst du? Es gibt Beziehungen, die laufen so, nicht überall ist der Durchheiligungsgrad so hoch, dass man sagen könnte, das kommt bei uns nicht mehr vor. Es gab also ein echtes kommunikatives Problem, würden wir heute sagen. Da ruft eine und die andere bleibt einfach sitzen, die kommt nicht. Die Töpfe kochen über, keiner weiß, wie es vorangehen soll und sie kommt nicht. Das ist zunächst mal eine Angelegenheit, die im Hintergrund steht. Deshalb bemüht sie sich darum, sie ist einfach erschöpft und sagt, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Und da sitzen 2 Hände rum, die besser zum Einsatz gebracht werden könnten. Es ist ja auch im Pietismus immer so eine Frage gewesen, was hat Vorfahrt? Und ich sage jetzt mal was etwas Gewagtes. Ich bin jedenfalls so groß geworden, die Arbeit, die man vorzeigen kann, hat immer etwas mehr Gewicht als die Arbeit, die man nicht vorzeigen kann. Und so war das hier mit Sicherheit auch. Das führt mich zum dritten Punkt, zur dritten Beobachtung. Hätte Martha geschwiegen, wäre nichts passiert. Wir hätten den Text vielleicht gar nicht in der Bibel. Sie hätte eigentlich nur Schweigen brauchen, dann wäre nichts passiert. Ich sage das deswegen, weil das entscheidende Element dieses Textes der Protest ist. Martha formuliert einen Protest und trägt diesen an Jesus heran. Und dieser Protest ist der eigentliche Mittelpunkt, das eigentliche Thema dieses ganzen Abschnittes. Sie sagt, Jesus, stell dich doch jetzt bitte mal auf meine Seite und schick meine Schwester, die nicht auf mich hört, bitte in die Küche. Das war im Hintergrund. Jesus behandelt einen Protest, nicht die Tätigkeit von Martha. Und damit bin ich eigentlich bei den Konsequenzen und bei dem Höhepunkt dieses ganzen Abschnittes. Ich sage es nochmal, den Herrn zu versorgen war ein wichtiger Dienst. Hat nicht Jesus selber gesagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester? Aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege, sie hat ihn eingeladen. Und jetzt sagt Jesus, Martha, Martha, das hört sich an wie Amen, Amen, ich sage dir. Er nennt ihren Namen zweimal und betont damit die Wichtigkeit dieser Botschaft, die jetzt kommt. Da kommen die berühmten Worte, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Eins ist Not. Wenn ich das jetzt anwende, würde ich sagen, der Herr sagt, meine Verkündigung ist im Augenblick wichtiger als meine Beherbergung. Mein Wort ist im Augenblick wichtiger als die Umstände. Damit entmachtet er nicht Marthas Dienst, aber er betont eine Dringlichkeit und Wichtigkeit des Reiches Gottes, weil seine Verkündigung immer in die Herzen hineinzielt und auf die Herzensverwandlung ausgerichtet ist. Man könnte das Zuhören der Verkündigung auch als kontemplatives Leben beschreiben. Kontemplatives Leben ist ein Zuhören des Herrn, ein Sitzen zu seinen Füßen. In jeder Stillezeit mache ich im Grunde nichts anderes, in jeder Fastenzeit, wir haben ja bald den Beginn der Fastenzeit, also in jeder Fastenzeit mache ich nichts anderes, als meine Ohren frei zu bekommen für das Reden des Herrn, für seine Ansprache zu meinem Leben, zu meinem Dienst und vielleicht sogar noch zu Dingen, die weit darüber hinausgehen. Nochmal, beides sind geistliche Dienste, aber der Herr gibt eine Priorität. Er sagt zuerst das Herz, zuerst die Gemeinschaft, die unmittelbare Gemeinschaft mit mir und dann der Dienst für mich. Das ist die Reihenfolge. Und er stellt sich jetzt zu Maria und sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Martha, ich schätze deine Liebe, aber auch Maria hat einen Anteil an mir gewonnen, weil sie die Entscheidung getroffen hat, Zeit mit mir zu verbringen und nicht nur Zeit für mich in einem Dienst zu vollbringen. Das ist die entscheidende Frage. Zeit mit mir oder Zeit für mich? Das ist nicht das Gleiche. Und der Herr ruft zunächst mal in den Innenraum der Gemeinschaft mit ihm selber hinein, ohne das andere zu entwerten. Aber er sagt, Priorität hat die Unmittelbarkeit der Gemeinschaft mit mir. Und erst daraus geht das andere alles hervor und wird von dort her geordnet, findet von dort her seinen Weg, seine Fassung und seine Spur. Der Text wäre grob missverstanden, wenn hier jemand sagen würde, Hauptsache, wir verbringen Zeit mit Jesus, die Arbeit ist nicht wichtig. Das steht nicht da. Es heißt nur, die Dringlichkeit des Reiches Gottes erfordert, dort, wo der Geist wirkt und sozusagen die Anwesenheit und Gegenwart Jesu in besonderer Weise eröffnet, dass ich dort Zeit mit ihm verbringe. Warum ist das für unser Leben wichtig? Wir können im Dienst für Jesus viele Probleme, die wir haben, nicht entmachten. Sie gehen mit uns mit. Es gibt vieles, was auch Christen mit sich herumtragen. Es gibt Sorgen, es gibt Lasten. Er sagt ja, du hast viel Sorge und Mühe. Das ist der normale Zustand. Wir haben manchmal Demütigungen zu verkraften, die wir erlebt haben. Wir haben Lasten zu tragen. Es gibt Fragen in unserem Leben, die wir nicht so mit einem Federstrich beantworten können. Es gibt Traurigkeiten, wo ich nicht sofort einen Trost in der Hand habe. Und all diese Dinge, die bedürfen erst einmal einer unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Herrn. Die werden dort geändert, die werden dort verwandelt, die werden dort erlöst, nicht zuerst im Dienst für ihn. Psalm 73 ist ein Beispiel dafür. Der Psalmbeter kämpft mit der Beobachtung, dass es denen, die sich nicht um Gott kümmern, besser geht als ihm, in wirtschaftlicher und gesundheitlicher Weise. Was hat ihn verändert? Da heißt es am Ende, als ich ging ins Heiligtum. Also in die geistliche Unmittelbarkeit, in die göttliche Unmittelbarkeit, dort, wo ich Gemeinschaft mit Gott selber hatte, wurde meine Last entmachtet, wurde meine Not beantwortet. Und die Antwort, die er bekam, war keine Abwendung der Not. Es wurde nicht alles gleich gelöst. Aber er bekam einen solchen machtvollen Trost, eine solche neue Aussicht auf sein Leben, mitgeteilt, die war so vollmächtig, dass er verwandelt wurde, nicht die Umstände. Er wurde verwandelt. Und darum geht es dem Herrn in erster Linie. Er möchte uns verwandeln, hinein in sein Bild, hinein in seine Wege führen. Er möchte unser Herz bearbeiten dürfen. Und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Es geht also nicht zuerst um Quantität, sondern es geht um Qualität. Eine Qualität der unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm, der gibt der Herr den Vorzug, ohne das andere in seiner Bedeutung zu schmälern. Das ist das Scharnier dieses Textes. Der barmherzige Samariter und das Vaterunser gehören zusammen. Die Außenwirkung und das Innere gehört zusammen, ist verbunden, unmittelbar verbunden. Und trotzdem hat es eine Ordnung, die sich im Vaterunser ausdrückt. Maria hat das gute Teil erwählt. Das heißt, sie hat sich bewusst entschieden gegen die Arbeit und für das Zuhören des Herrn. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Wir kommen nicht in die Stille, ohne eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass ich das jetzt unbedingt suche. Es geht nicht einfach so von alleine. Wir werden nie Zeit übrig haben, die sich von alleine ergibt, um sie mit Gott zu verbringen. Es wird immer ein Weg des Opfers sein, einer bewussten Entscheidung, dass ich anderes zurückstelle, um das eine haben zu können. Das ist immer der Preis. Und das ist auch immer der Kampf in unserem Leben. Das Ringen, stille zu werden, hat diesen Hintergrund. Aber ich will es nochmal bewusst unterstreichen. Martha wird in ihrem Dienst nicht beschädigt. Aber ihr Dienst wird eingeordnet. Später hat Maria das Haupt und die Füße Jesu gesalbt und die Jünger, die Männer, jetzt sind wir bei den Männern, die Männer hielten das für eine Verschwendung. Und der Herr sagt, sie hat mein Begräbnis prophetisch vorweggenommen, denn da war keine Möglichkeit zu salben, das wusste bloß keiner von denen. Das heißt, für sie war wichtig Jesus unmittelbar. Ich möchte ihn unmittelbar dienen und ehren und mein Bestes für ihn weggeben. Ich möchte für ihn zuerst da sein und er kann mein Leben formen, wie er es will. Ich bin für ihn da. Und diese Klarheit, er kann es formen, wie er will, ist manchmal in jedem Lebensabschnitt neu zu treffen. Die Formung unseres Herzens hört ja nicht auf ab einer gewissen Anzahl von Jahren, die wir mit ihm unterwegs sind. Diese Hingabe zu ihm selber ist der Maria-Dienst. Und aus dem heraus ergibt sich der Martha-Dienst, der die wundgeschlagenen, am Wegesrand liegenden Menschen nicht übersieht, aber alles in seiner Reihenfolge. Deswegen ist die Gemeinde Jesu immer dann schwierig dran, wenn sie zuerst Programme hat und sich dann um Gottes Segen kümmert. Es braucht zuerst das Aufsuchen seines Angesichtes. Es braucht die Zeit, die wir mit ihm selber verbringen, wo sozusagen in der Dichte seiner Gegenwart herausgeschmolzen wird, was er gar nicht will, was nur in unserem Kopf drin ist. Wo er wegnimmt und hinzufügt, wo er Ja und Nein sagt, wo er formt und bevollmächtigt, freisetzt und zugleich aber auch mal eine Tür schließt. Das ist der unmittelbare Umgang mit ihm. Und das steckt hier dahinter. Es geht also um den Zusammenhang, ich sage es mal mit anderen Worten, von kontemplativem Leben mit aktivem, diakonischem Leben. Wie das zusammengehört. Und wie es vom Geist Gottes her, von Jesus selber her geordnet wird. Beides hat seinen Platz und seinen Raum. Aber in einer Reihenfolge. Nicht umsonst ist ja Martha die Schutzheilige aller Kellner. Also das hat schon eine Folgewirkung gehabt hier, dieser Text. Was ich sagen will, ist, der gute Anteil ist die unmittelbare Jesusnähe, für die sie sich entschieden hat. Zeit mit ihm, Zeit für ihn. Beides gehört zusammen, aber in seiner Reihenfolge und in seiner Rangfolge. Erst kommt die Zeit mit ihm und dann auch die Zeit für ihn. Und wir würden vom neutestamentlichen Gesamtzeugnis her sagen, dass der Geist Gottes in beides hineinführt. Das kann man sich auch nicht selber nehmen. Jesus war eben mal da im Haus und diese Gelegenheit nutzte Maria. Es gibt Zeiten, wo Gott uns herausnimmt aus der, ich sag mal, aktiven Betonung, wo er uns beiseite nimmt, um uns neu mit ihm verbinden zu können, um neue Antworten hineinzugeben in unser Leben, die wir ohne diese dichten Zeiten gar nicht haben, die wir entbehren würden. Und von dort aus ergibt sich dann der Dienst nach draußen, der genauso herausfordernd sein kann, der genauso also vollmächtig sein wird. Das eine soll das andere nicht auslöschen. Keine Ablösung, so nach dem Motto, jetzt machen wir nur das eine, das andere vernachlässigen wir, sondern eine Reihenfolge. Ich möchte schließen, indem ich sage, die ganze Familie um Lazarus und Maria und Martha hat ja, wenn man mal so das Gesamte sieht, Jesus in besonderer Weise verkündigt. Lazarus selber ist durch das, was geschah, ein Verkündiger seines Todes und seiner Auferstehung. Durch das, was mit ihm geschah. Martha ist die Verkündigerin, dass Nachfolgedienst für Jesus ist. Und Maria ist die Verkündigerin, dass Nachfolge Gemeinschaft mit Jesus ist. Und wenn der Herr sagt, eins ist Not, dann sagt er, erst mit mir, dann für mich. Erst die Behandlung des eigenen Herzens, dann der Dienst an anderen Herzen. Erst die Veränderung des eigenen Lebens, dann die Hingabe für das Leben anderer. In dieser Weise ist das Vaterunser geordnet In dieser Weise hat Jesus gelebt. Er suchte immer wieder die Stille. Er war bemüht um die Gemeinschaft mit dem Vater, auch noch am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? War ein Ausruf aus der unmittelbaren Gemeinschaft, die er mit dem Vater hatte, bis zuletzt. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Das ist auch wieder etwas, das kommt aus eben dieser Ordnung. Was ich ihn tun sehe, das mache ich. Und dort gehe ich lang und dort bin ich auch radikal. Aber was ich ihn tun sehe, das ist das Maßstab, das mache ich. Und nun möchte der Herr, dass unser Leben in dieser Weise geordnet wird. Erst mit ihm, dann für ihn. Das beginnt mit Herzenshaltungen, mit Überzeugungen, mit Dingen, wo wir vielleicht denken, die sind ja eigentlich klar für unser Leben. Ich habe einen Evangelisten gesprochen, der hat gesagt, dass er durch eine ganz besondere Berührung der Gemeinschaft mit Jesus die Liebe Gottes viel tiefer verstanden hat und dass sich sein ganzer Dienst dadurch verwandelt hat. Ein Evangelist, der also viel unterwegs ist, viel für Jesus tut, hat durch die Begegnung mit Jesus in eine neue Vollmacht seiner Arbeit hineingefunden. Darum geht es. Es geht darum, dass Jesus sagt, ich möchte wirklich den ersten Platz in deinem Leben haben und ich möchte, dass sich von diesem Platz aus alles andere entwickelt und dass sich der Dienst für mich nicht verselbstständigt, sondern dass er immer von mir ausgeht und zu mir hinführt und von dort her seine Mitte und seinen Wert behält. Und wo dieses innere Geschehen passiert, egal in welcher Ausformung, egal in welchen Umständen, egal in welchen Herausforderungen und Nöten und Lasten, da offenbart sich die unsichtbare Welt. Da kriegen wir es mit Gott selber zu tun und auch alle die, die uns begegnen und die unseren Dienst empfangen. So möchte der Herr auch im Heiligen Mahl zu uns kommen. Die Feier des Heiligen Mahles ist Zeit mit ihm. Ist unmittelbarste Hineinnahme in das Kraftfeld des Evangeliums. Ist Zeit der Herzensprägung, der Herzensverwandlung. Ist eine Zeit, wo das Licht seiner Gegenwart gewissermaßen in das Zentrum des Lebens neu hineinrückt. Und von dort aus das Leben ordnet. Und ein letztes Wort. Genau das versteht die Bibel immer unter Erlösung. Erlösung heißt, Jesus kommt neu in die Mitte meines Lebens, meiner Entscheidungen, meiner Perspektiven. Und das ist Erlösung. Amen.